Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute ein Thema ansprechen, und zwar über die Ethik reden. Man weiß ja alles, in der Medizin gibt es eine Ethikkommission, die machen so, was sie genauso machen, schauen wir uns an. Und heute höre ich aber immer wieder, es kommt eine Genimpfung auf uns zu, und hier möchte ich wissen, wie hier eigentlich die Ethikkommission dahinter steht, wie das richtig oder falsch ist und ob da wirklich alles ethisch, moralisch korrekt abläuft. Und dies möchte ich gerne diskutieren mit einem Philosophen, einem Arzt, einem Buchautor. Ich sage immer wieder, ein Dalke hat jeder zu Hause. Herzlich willkommen, Dr. Rüdiger Dalke. Danke, dass du da bist.
Gern.
Ja, lieber Rüdiger, kannst du mir das mal erklären, was die Aufgabe der Ethikkommission ist?
Zu verhindern, dass unethische Studien gemacht werden, zum Beispiel. Also, Udo, gab es mal länger her schon, da wurde geschaut, ist es okay, wenn man den Frauen vor dem Wechsel oder im Wechsel Hormone gibt. Und dann hat man herausgefunden, nach einer gewissen Zeit, dass tatsächlich Frauen, die Hormone damals, vor allen Dingen auch künstliche Hormone bekommen haben, eine viel höhere Brustkrebsrate hatten, als Frauen, die keine Hormone bekommen haben. Und da ist eine Ethikkommission notwendig zu sagen, okay, stopp mit dieser Studie, das können wir nicht weiter zulassen. Wenn so viele Frauen Brustkrebs kriegen von den Hormongaben, müssen wir das unterbinden. Ja. Haben sie unterbunden. War eine Riesenstudie mit über 1 Million Teilnehmerinnen. Ist dann später von den Gynäkologen wieder relativiert worden und so weiter, aber erstmal war Schluss damit. Es gibt natürlich aber auch andere Situationen, wie der Caldwell Esselstyn, dieser berühmte amerikanische Arzt, Chirurg, Cleveland Clinic, das ist so die Klinik, wo der Bypass und die Stents herkommen und so weiter. Die Chirurgieklinik. Wie der eine Studie machen wollte, was er auch gemacht hat, dann ging schon auf die, war schon über 60. Oder, nein, am Anfang nicht, aber zum Schluss, die ist lang gelaufen, diese Studie. Jedenfalls hat der eine Gruppe von herzattackegefährdeten Menschen, hat einfach amerikanisch weiteressen lassen, die Kontrollgruppe. Eine Gruppe hat da total Tierprotein reduziert, bis auf einen Becher Joghurt. Und die dritte Gruppe hat auch den Becher Joghurt noch sein lassen. Und dann hat er einfach geschaut, das sind so die klassischen Interventionsstudien. Ja? Du nimmst deine Situation, veränderst die und untersuchst dann das Ergebnis. Also das ist wissenschaftlich guter Standard. Und war so eine Ethikkommission, hat er auch gehabt dabei.
Wobei, wieso kann man jetzt eine Gruppe nicht behandeln, sondern weiter essen lassen, wie es ist?
Das ist Kontrollgruppe. Das ist in Ordnung, weil wir wissen ja vorher noch gar nicht, was rauskommt.
Okay.
Das ist wissenschaftlich okay und ethisch auch vertretbar. Mhm. Aber dann ist was passiert. Dann sind in der Gruppe, die jetzt nicht behandelt wurden, also wo die Ernährung nicht verändert wurde, was ja bisher auch gar nicht in der Medizin eine Rolle spielte, offensichtlich, die sind gestorben wie erwartet. Die Gruppe hat sich selbst entsorgt. Die anderen beiden Gruppen, da ist was ganz Eigenartiges passiert. In der Gruppe, die jetzt nur noch einen Becher Joghurt am Tag hatten, die haben mehr als ihre Lebenszeit verdoppelt. Wäre schon der erste Grund gewesen, das zu unterbrechen. Aber die dritte Gruppe, die auch den einen Becher Joghurt noch weggelassen hat, die leben zum Teil heute noch. Also gibt es einen Film darüber, Forks Over Knives. Und ja, man hätte jetzt von der Ethikkommission sofort abbrechen müssen und sagen, Gottes Willen, da gibt es eine Gruppe, die sterben gar nicht. Eine Gruppe, die leben viel länger als die normal amerikanisch weiteressen. Aber man hat es nicht gemacht. Und es war unethisch. Die Ethikkommission hat einfach realisiert, was da passieren würde, wenn sie es abbrechen würden. Dann müsste man nämlich sagen, die normal amerikanische Ernährung, übrigens kein großer Unterschied zur normal deutschen, österreichischen, schweizerischen, die ist extrem gefährlich. Aber das wollten sie nicht machen. Mhm. Sie haben die einfach sterben lassen in der ersten Gruppe. Das war nicht in Ordnung von der Ethikkommission. Aber es war natürlich sehr gut für die Studie, weil da kann man jetzt sehen, oh Gott, diese Mischkost ist gefährlich. Übrigens dieser Professor Béliveau, der Franzose, auch mal, wäre mal ein toller Gast für euch, fällt mir ein, der hat zusammen mit dem Dr. Gingras dieses Buch geschrieben, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Das geht aber weit über Himbeeren hinaus. Okay. Der Titel wird der Tiefe dieses Buches nicht gerecht. Der Mann hat ja einen Großteil seines Forschungslebens der Ernährung auch gewidmet. Der hat mal gesagt, sinngemäß, wenn ich mir eine Ernährung ausdenken sollte, die maximal schädlich ist für die Menschen und sie eben früher sterben lässt, dann fiele mir nur die ganz normale Ernährung ein, die normale Mischkost. Das ist wissenschaftlich jetzt gut belegt, aber dahinter ist so viel Industrie, Nahrungsmittelindustrie, da ist so viel Geldmacht, da wird die Ethikkommission sozusagen machtlos.
Aber eigentlich müsste sie hier eigentlich, wenn man mit gleicher Feder alles vergleicht, dann...
Ich sage ja immer, evidenzbasierte Medizin, bin ich immer sehr dafür. Diese eminenzbasierte würde ich sehr vorwarnen. Die ist aber bei uns natürlich dadurch entstanden, dass diese Weltgeldreligion sozusagen ja die Wissenschaft entmachtet hat. Der Professor Ludwig Berlin, der sagt, das ist der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, der sagt ganz direkt, es wird praktisch keine Forschung mehr gemacht in Deutschland, die nicht pharmageldabhängig ist. Die Pharma finanziert das. Und dann nimmt sie Einfluss aufs Ergebnis. Das ist aber nicht ethisch. Und Ethikkommissionen müssten sowas verhindern. Aber bisher, also offenbar, weiß nicht, ob unwillig oder chancenlos, es gibt weiter eine...
Wer sitzt denn in diesen Ethikkommissionen drin? Sind das Ärzte, Pharmazier?
Ja, aber sind Ärzte sicher dabei? Es sind sicher auch Philosophen, hoffe ich mal, dabei. Ethiker sozusagen. Also Menschen, denke ich mal, weiß es gar nicht ganz genau, ehrlich gesagt, aber die sich einen Ruf erworben haben, dass sie wissen, was Ethik ist und das mit Medizin verbinden. Das müsste eigentlich auch bezüglich der Nahrungsmittelindustrie so sein. Ist es wohl auch nicht. Da feiert die deutsche Ministerin, die zuständige, typisches Mitglied der größten Lobbyisten-Kaderschmiede in Deutschland, großen Parteien sind ja, wenn man sieht, wo die immer landen, wenn sie dann nicht mehr Minister sind. Also es ist ja
ach ja, erstaunlich. Gell? Ja.
Also da ist dann der ehemalige Verteidigungsminister, der ist dann schnell mal bei einem Waffenkonzern. Und so
Verwaltungsrat
weiter. Und so. Ja, also, naja, wie auch immer. Also die hat dann mal den Chef von Nestle gefeiert, geradezu euphorisch in einem Video, weil der hat die schädlichen Anteile in der Nahrung von Nestle um 10% reduziert, angeblich. Okay, nicht auf 10%, sondern um 10%. Also 90% Schädliches waren auch drin. Wenn man das so durchdenkt, muss man ja einfach sagen, also wie daneben ist diese Frau. Mhm. Wie daneben ist natürlich so ein Konzern, der macht eben keine Lebensmittel, der macht Nahrungsmittel gefährlichster Art, miesester Qualität.
Aber das ist jetzt gerade auch wieder ein Hype. Der Zucker wird leichter reduziert, weißt du, statt irgendwie 30% auf 27%, großartig, feierwürdig. Oder ein anderes Beispiel, da war doch auch noch kürzlich was, das kommt mir schon noch in den Sinn, das erzähle ich dir noch.
Das ist im Endeffekt nicht ethisch, aber ich glaube, die Ethikkommission ist für die Nahrungsmittel und diesen Unterschied Nahrungsmittel und Lebensmittel gar nicht zuständig. Also das dürfen wir ihr jetzt auch nicht, vielleicht nicht vorwerfen. Sie ist tätig in Bezug auf Medizin, Pharmaka und ja eben Ernährung, was deren Auswirkungen auf die Medizin sind, das ist diese Studie Caldwell-Esselstyn, spielt gar keine Rolle. Obwohl unterm Strich jeder, der selbst denken kann, muss ja nicht unbedingt nur querdenken. Also auch selbstdenken würde schon reichen. Mhm. Manchmal ist ja das vielleicht auch okay.
Aber ich meine, ich habe von der Studie nie was gehört. Also ich meine, wieso ist denn jeder andere von 100 Millionen deutschsprachigen Menschen hören? Dass es diese Studie also, mit diesen eindeutigen Ergebnissen gibt.
Also in Peace Food habe ich die zitiert zum Beispiel. Mhm. Das ist doch ein Bestseller, wo einfach mal Hunderttausende das auch zur Kenntnis genommen haben. Mhm. Aber klar, wenn die Weltgeldreligion nicht dafür ist, dann wird das öffentlich-unrechtliche Fernsehen es nicht bringen, grob gesagt. Deswegen sage ich unrechtlich. Mhm. Es ist ja auch übertrieben, wenn ich da so schimpfe, muss ich auch ehrlicherweise sagen, es gibt immer noch so eine andere Seite. Wenn ich mir das anschaue, hätte es nicht im ORF diese aus meiner Sicht völlig schräge Sendung gegeben, wo dann das Endergebnis war Alzheimer, nach 45 Minuten kann man nichts machen, nur ein bisschen Denksport. Und ich wusste, da gibt es eine Studie von Dale Bredesen, Amerikaner, UCLA, University of California, Los Angeles, erste Adresse. So, der hat von 10 Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien, hat den Lebensstilveränderungen nahegebracht, also so wie ich es auch empfehlen würde. Ernährung pflanzlich vollwertig, Richtung, also das Peacefood-mäßige, kein Gluten mehr drin, das ist für die Nerven immer schädlich.
Kokosöl und wahrscheinlich noch, viel, oder?
Ja, Kokosöl ist günstig natürlich. So in diese Richtung, 36 Punkte. Und dann hat er von 10 Alzheimer-Patienten 9 wieder zur Gesundheit zurückgebracht und einen nur deutlich gebessert. Die Studie ist Jahre alt gewesen, wie der ORF diese entsetzliche Sendung gebracht hat. Da gibt es die Fingerstudie, Finnland, mit 200 Leuten, kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Das steht in Peace Food drin, aber es lesen ein paar hunderttausend Menschen, da bin ich auch dankbar dafür. ich habe dann das Buch Das Alter als Geschenk geschrieben, einfach um zu zeigen, Alzheimer kann man gut behandeln, 90% bei Bradison-Studie geheilt. Und man kann es total vorbeugen mit Dingen wie Ernährung zum Beispiel, aber auch indem du das Seelische dahinter erkennst. Wir sollen ja nicht kindisch werden, sondern wieder wie die Kinder, also kindlich. Und wenn wir halt das völlig ignorieren, diesen Satz, dann nennen wir das irgendwann kindisch und Morbus Alzheimer.
Klar. Mhm.
Also wir hätten so viele gute Möglichkeiten. Insofern danke ich dann wieder dieser Fehlinformation durch das öffentlich-unrechtliche, in dem Fall Fernsehen, ORF, diesen Bestseller, Altern als Geschenk. Und ein bisschen ähnlich war es ja auch bei Peace Food. Wenn dahinter nicht eine Geldmacht steht, wird das einfach nicht publik, weil der Rundfunk es nicht bringt oder das Fernsehen. Man muss aber schon auch bedenken, also zum Beispiel ein Robin Williams hat sich umgebracht, weil er dachte, er hätte Alzheimer. Ein Gunter Sachs hat sich, schon länger her, umgebracht, weil er dachte, er hätte Alzheimer. Würde man die fair informieren und nicht einfach einseitig Pharmafunk bieten, dann könnten die noch leben. Und das sind nur zwei Prominente. Wie viele andere haben sich denn umgebracht? Wir wissen es nicht. Aus Angst vor Alzheimer. Würden man die fair informieren und dafür müsste der öffentlich-rechtliche Rundfunk, um das, öffentlich ist er ja, aber rechtlich zu sein, müsste er wirklich solche Studien auch zur Kenntnis bringen. Dann hätten viel mehr Menschen die Chance zu gesunden oder gesund zu bleiben.
Mhm,
diesbezüglich, ich meine, Ethik geht weiter als Ethikkommission. Und ich empfinde das auch als einen Auftrag im Hinblick auf eine ethische Medizin, eine menschliche, eine humane Medizin. Das heißt auch Humanmedizin. Ich muss Menschen doch so informieren, dass sie die Chance haben zu durchschauen, wie sie in eine gesunde Richtung weiterleben können oder wieder gesund werden können. Ich denke, das wäre auch eine Aufgabe der Ethikkommission. Da gäbe es viele Dinge. Ja, viele Dinge.
Lass uns mal jetzt in diese Genimpfung eintauchen. Ich weiß nicht viel, außer dass man dann wirklich die DNA eines Menschen damit verändern kann.
Erbgut.
Stimmt das?
Ich wollte nur sagen, DNA ist Erbgut.
Erbgut, Englisch, also man verändert das Erbgut dadurch. Und da frage ich mich ja, wie sind denn die Langzeitwirkungen und Folgen daraus? Kann man sowas ethisch überhaupt rechtfertigen? Ein Test am Volk?
Aus meiner Sicht nicht. Wobei die Ethikkommission hätte jetzt wieder die Aufgabe zu überwachen, was geht denn da schief, wenn man es tut. Man weiß es ja immer vorher bei Studien
noch. Also die ersten beißen die Hunde.
So ungefähr, ja. Ich würde auch immer raten, um Gottes Willen, wenn die Schulmedizin was Neues gefunden hat, sei nicht unter den Ersten, an denen sie es ausprobiert. Also das klassische Schweinegrippeimpfung. Da hat zum Beispiel Professor Bakhti, auch, der ist ja Infektionsepidemiologe, der ist für Masernimpfung und für Impfungen. Aber der hat vor der Schweinegrippeimpfung vorher schon gewarnt und hat recht behalten. In den USA wurde die abgebrochen wegen diesem Guillain-Syndrom, also Lähmungserscheinung. In skandinavischen Ländern gab es diese Narkolepsie-Geschichten. Bis heute leiden die Leute daran. Die Schweinegrippeimpfung war eine katastrophal gefährliche Impfung. Hat überhaupt keinen Sinn gehabt, weil die Schweinegrippe überhaupt kein großes Thema war für uns.
War das
aber
das
Menschen leiden bis heute daran.
War das das Tamiflu? Oder?
Tamiflu war ein Virustatikum sozusagen, was nicht funktioniert hat.
Mhm.
Aber auch ein Skandal, dass das in diesem Sinne von Staaten so gefördert wurde.
Mhm.
Also wir wissen einfach nicht, wenn wir jetzt sozusagen ins Genom eingreifen mit so einer Impfung, würde ich immer nur raten, ja nicht mit bei den Ersten zu sein. Da müsste die Ethikkommission extrem wach sein, was sie aus meiner Erfahrung bei der Pharmaindustrie einfach nicht ist. Also müsste man schauen, wie die in der Ethikkommission, wie unabhängig die eigentlich noch sind. Ja, in der Regierung wissen wir, die sind nicht unabhängig. Die landen zum Schluss fast immer bei der Industrie und möglicherweise auch vorher schon.
Aber nach meinem Verständnis ist das nicht ethisch, moralisch nicht zu rechtfertigen, einen Test zu machen und zu schauen, was für Folgen es gibt und dann allerfalls über die Ethikkommission sagen, stopp, jetzt ist es nicht mehr gut.
Meine, aber das wir ist spielen die Aufgabe doch hier Gott. Der Ethikkommission. Also, um so Studien dann zu begleiten, jetzt von vornherein zu sagen, wir greifen nicht ins Erbgut ein, wäre meine Haltung, keine Frage. Die kommt bei mir aus einer ganz anderen Geschichte. Also ich kenne das von den Ur- oder Lebensprinzipien her. Genau wie das sozusagen das Atom, das was das alles zusammenhält, im Innersten zusammenhält, so im Sinne des Faust. Das war nicht eine gute Idee, das Atom zu spalten, würde ich heute sagen. Das hätte man vermeiden können, wenn man einfach das Prinzip dahinter verstanden hätte. Das Genom, das Zentrum des Zellkerns, gehört zu dieser gleichen urprinzipiellen Gruppe. Ich würde immer raten, die Finger weg davon zu lassen, weil wir sind gar nicht in der Lage, das abzuschätzen. Aber sie können es jetzt inzwischen. Ja, also die zwei Frauen, die das erforscht haben, haben auch ein Moratorium ausgerufen, muss man denen zuliebe auch zugestehen. Sie wollten nicht, dass da weitergemacht wird. Aber klar, die Macherwelt will immer machen. Das ist ja auch in der Medizin so eine Polarisierung. Die Alten, mein Großvater noch, hatten so Grundsätze wie Medicus curat, natura sanat. Der Arzt pflegt, die Natur heilt. Heute denken die Macher in der Machermedizin, sie sind die Heiler. Das ist eine Hybris aus meiner Sicht erster Ordnung. Oder primum nil nocere, war so ein Satz meines Großvaters. Vor allem nicht zu schaden. Na, wenn wir das noch in der Medizin hätten, worum ich ja bitten würde, dann würde man sowas niemals machen. Eine Impfung, die, wissen wir nicht genau, aber die ins Genom eingreifen kann, die wir nie mehr in den Griff kriegen, so wie wir die Kernspaltung nicht mehr in den Griff kriegen. Also eine Kettenreaktion, die aus dem Ruder ist, kriegen wir nicht in den Griff. Das sieht man in Fukushima, das sieht man in Tschernobyl. Also wir haben eigentlich die Fakten dazu, um zu sagen, mit einer verantwortungsvollen Haltung und einer umfassenden Ethik würden wir das gar nicht erst erlauben, dass sowas passiert. Und wer immer Ahnung hat in dem Bereich, also es ist nicht schwer, da mehr Ahnung zu haben als ich bin kein Genetiker, die sind da sehr, sehr defensiv. Ja, also der Biologe Clemens Awe redet ja in vielen Videos auch dagegen, der uns das Waldbaden so nahe gebracht hat. Also diesbezüglich könnte man sagen, von so einer umfassenden Ethik her müsste man sagen, Finger weg von so dem. Wir wissen nicht genug. Aber wir Aber haben auch keine das 4G Kommission. Eingeführt, ohne zu wissen, was daraus wird.
Ja.
Die werden, obwohl so viele dagegen sind, 5G einführen, ohne irgendeine Ethikkommission. Das sind Großversuche an der Bevölkerung. Das halte ich für komplett unethisch. Aber da ist meines Erachtens, soviel ich weiß, gar keine Ethikkommission eingeschaltet. Die ist zuständig für eben neue Medizinstrategien, Therapiestrategien und so weiter. Ich finde es auch unethisch, ehrlich gesagt, im tiefsten Sinne, dass Novartis, dieser Pharmakonzern, jetzt ein Mittel rausbringt, Kymria, was viele Hoffnungen macht, Behandlung bei Leukämien von Kindern, Lymphomen von Erwachsenen, wo die Erstbehandlung 1,7 Millionen Schweizer Franken kostet. Da sagt selbst der Chef der Schweizer Arzneikommission, das werden wir nicht schaffen können. Aber das ist Novartis natürlich egal, das ist ein Pharma-Riese. Der hat auch in seinen Statuten nicht drinstehen, dass er für Nächstenliebe oder Heilung oder so zuständig ist, sondern die müssen für ihre Shareholder, ihre Aktionäre Geld verdienen. Das machen die. Und zwar gnadenlos, ethikfrei. Da ist aber gar keine Ethikkommission, glaube ich, im Spiel bei diesen Dingen. Die Ethikkommission überwacht Studien. Und das nicht gut aus meiner Sicht. Sonst wäre manches nicht passiert.
Wir bräuchten
wie die Schweinegrippeimpfung. Das ist völlig ethikfrei, dass die jetzt zum Beispiel auch wieder für die neue Covid-19, die es noch gar nicht gibt, aus der Haftung raus sind. Warum wollen die aus der Haftung raus? Na, weil es wahrscheinlich ganz viele, ich weiß es nicht, aber die Gefahr ist nach Schweinegrippe-Erfahrung, es wird ganz viele Schäden geben und die wollen die nicht als Pharmakonzerne tragen.
Also das ist
deswegen
korrekt, das habe ich gelesen.
Umkehr der Verantwortung.
Ja,
das ist so. Das war bei der Schweinegrippe auch so. Das zahlt nicht der Pharmahersteller, der diese extrem gefährliche Impfung, die ja übrigens auch...
Also kein Regress bei Impfschäden.
Genau. Und dann war es noch so, dass die Politiker, wie Frau Merkel und Co., die haben diese nicht gekriegt, diese Schweinegrippeimpfung, sondern eine harmlosere Version, die nicht diese Adjuvantien nennt man das, diese Trägerstoffe wie früher Quecksilber, Thiomersal.
Aluminium.
Warum haben sie das jetzt rausgenommen übrigens, das Thiomersal? Nachdem sie immer gesagt haben, das ist harmlos, jetzt ist es ja raus.
Also in Europa Impfungen. Ist es raus, aber in nicht Europa. In Afrika und so.
Nein. Also diesbezüglich würde ich sagen, wir hätten ein riesiges Defizit an Ethik. Und wir bräuchten wirklich unabhängige Ethiker, egal ob Philosophen oder Mediziner, die wirklich auch Verantwortung im Sinne von Antworten finden tragen. Und was wir da haben, ist ein schwacher Abklatsch, der oft nicht funktioniert. Sonst wäre die Schweinegrippe-Impfung nicht möglich gewesen. Und jetzt machen wir denselben Fehler wieder. In Rekordzeit sollte es durchgepaukt werden, wo jeder weiß, der in dem Bereich zu Hause ist. Ich habe gerade wieder mit jemandem aus der Pharmaindustrie gesprochen, am Wochenende, der da auch für die gearbeitet hat, der sagt, Minimum 5 Jahre ist die Regel gewesen. Und jetzt wollen sie wieder in 5 Monaten sowas durchpauken. Oder vielleicht in einem Jahr. Das ist sicher unethisch. Das ist ein Großversuch mit der Bevölkerung. Aber den machen die mit dieser 4G-Geschichte schon lange. Ja, also wir sind total stolz drauf, dass es in Damanga einen schlechten Handyempfang gibt. Früher gab es gar keinen, haben sie so hochgedreht, dass es doch gibt. Aber in diesen Klausen aus Lärchenholz, mit Lehmputz und so weiter, klein, aber fein, kannst du halt nicht Handy telefonieren, sollst du auch gar nicht. Ist heute schwer für uns, weil die können übers Handy sonst Hotspots machen. Hotspot, ja, also sagt man bei Covid für Gefahrenzone. Ich sage das immer für Gefahrenzone. Wir brauchen keine Hotspots bei uns auf diesen 11 Hektar Bioland. Bitte die Leute, schaltet sowas nicht ein. Wir sind froh, dass es keinen Strahlensalat dort gibt. Und du merkst, ich merke das sogar, ich bin echt kein so sensitiver Mensch, eher mehr so Dumpfbackenfraktion. Was aber auch gut ist, dann kriege ich das wenigstens mit, wie die sich fühlen. Mhm. Also mich kannst du auf so eine Wasserader setzen, das merke ich gar nicht. Mhm. Aber ich weiß Gott sei Dank, dass ich nicht so fühlig bin. Wenn andere mir sagen, ganz schlechter Platz, gehe ich da weg. So, also es ist ja immer auch gut zu wissen, was man alles nicht kann. Dann kannst du ja Leute, die es können, befragen dazu. Spezialisten gibt es ja, die sowas können. Naja. Großversuche an der Bevölkerung werden bei uns fast routinemäßig gemacht von der Industrie. Und das ist unethisch im tiefsten Sinne. Und diese Impfung empfinde ich auch völlig unethisch, weil wir haben keine Erfahrung. Ich kann jetzt nur raten, den vielen, aber vergleichsweise doch wenigen an der Gesamtbevölkerung, die auf mich hören, seid wenigstens nicht bei den ersten Versuchskaninchen dabei. Haltet euch da zurück. Ist überhaupt meine Devise, ja, mit der Schulmedizin. Ja, wenn ich die Medikamente verschreiben würde heute, die ich gelernt habe zu verschreiben, um das Pharmakologie-Examen zu bestehen, da komme ich ins Gefängnis. Ja, also nur die Fettsenker, denk mal.
Das ist Clofibrat,
verboten. Nach vielen Schäden. Lipo-Bay, da mussten über 800 Menschen sterben, bis ein Konzern wie Bayer, Monsanto jetzt, mal ein Medikament vom Markt nimmt. 840 oder 60 Menschen sind elendig gestorben an Lipo-Bay. Jetzt haben wir Lipidor, Sortis, Statine. Da gibt es den amerikanischen Neurologen David Perlmutter, der sagt ganz klar, das ist schädlich. Er sagt, da gibt es auch Studien dazu, habe ich jetzt nicht überprüft, aber dafür steht der ein. Klar, wenn du denkst, dass über 80% unserer grauen Hirnsubstanz ist aus Fett und davon über 2/3 Cholesterin. Und wenn du Cholesterin senkst, ist fürs Hirn wahrscheinlich nicht günstig. Ne? Also das ist so irgendwie eigentlich nachvollziehbar.
Ja, ja.
Aber es wird natürlich gemacht. Also die Halbwertszeit des pharmakologischen Wissens, die ist so gering, dass ich mich gar nicht so einfach traue, Pharmamedizin zu verschreiben.
Wissenschaft und heute ist der Irrtum von morgen, oder?
Ja, kann man fast sagen.
Aber das Wort Versuchskaninchen tut mir schon noch auch ein bisschen weh. Und ich finde, das ist ein gutes Wort.
Ein schreckliches.
Ein schreckliches Wort. Aber wenn ich das so höre, ist es eigentlich nichts anderes, als wenn du bei den Ersten dabei bist, bist du dieses Kaninchen.
Und da hast du in der Naturheilmedizin, in der Komplementärmedizin viel mehr Sicherheit auf deiner Seite. Ne? Also das ist schon da der viel sicherere Weg. Und es wäre auch ein sicherer Weg, wenn wir erstmal gut Grundlagenforschung machen würden, im Hinblick auf 5G, was macht denn das? Die sind doch so scharf auf Tierversuche. Ich bin ja dagegen, ehrlich gesagt. Aber mag es Ausnahmen geben, wo es doch besser ist, das an Tieren auszuprobieren als an Menschen. Aber ist bezüglich 5G einfach nicht gemacht. Es ist in Bezug auf diese Impfung, diese RNA oder die mit Einfluss auf DNA mögliche Schäden bringen kann, die wir überhaupt nicht mehr in den Griff kriegen. Wenn es Erbgut verändert, ist es verändert. Ja, also da wäre es gut, wir hätten Grundlagenforschung.
Ich muss leider wieder ins Ende gehen, aber es heißt ja ganz so einfach, die Grippe ist dann zu Ende, wenn wir durchgeimpft sind. Wird offiziell in Regierungskreisen immer wieder gesagt. Und dann, wenn man das jetzt hört, dass es keine Ethik-Kommission dahinter hat, die das überwacht, vorgängig, ob das wirklich sicher ist, Wusste ich jetzt nicht.
Vorgänge kannst du das nicht. Immer da müssen die ja Hellseher sein, die Ethikkommission.
Ja, vielleicht eine Studie über 10 Jahre, aber eben, dann hätte man die Sicherheit vielleicht aus den Studien heraus.
Die gibt es nicht.
Lieber Rüdiger, danke. Die nächste Sendung machen wir was Aufbauendes vielleicht.
Gerne, gerne. Ich wäre ja für so eine Medizin der Hoffnung. Da gibt es viel Gründe dafür. Ne? Eben nicht nur bei Alzheimer, da gibt es bei Krebs und bei so vielen Krankheitsbildern könnten wir auch Hoffnung verbreiten.
Absolut, aber immer im Einklang mit der Natur. Gell?
Wir müssen nach meiner Erfahrung, wenn wir uns an Mutter Natur anlehnen, sind wir im sicheren Bereich. Mit Vater Staat müssten wir jetzt durchs Corona-Koma zunehmend kritisch sein, für mein Gefühl. Aber wir brauchen ihn auch. Ich meine, Wasserversorgung sollte beim Staat bleiben, aus meiner Sicht. Und nicht privatisiert werden. Also es ist nicht so,
dass
da wieder so eine Polarität nur schlecht, nur gut ist.
Ja, ja.
Wir brauchen auch Vaterstaat, wie wir Vater und Mutter brauchen.
Klar.
Aber momentan in der Medizin sind wir viel besser dran, wenn wir uns an Mutter Natur orientieren. Dieser riesengroßen Apotheke. In diesem Schutz vor Infektionen habe ich auch wirklich an die 100 mit Studien belegten Dinge angegeben, wie wir uns immunsystemmäßig so schützen können, dass wir einfach keine Angst haben brauchen vor Welle 3 oder Covid 20, 21 bis 50 oder wie immer. Also wir können jetzt aussteigen. Und zwar nicht in dem Sinn, dass wir unsere Wirtschaft ruinieren, das machen schon unsere Obrigkeiten, die Corona, also Zeugen Coronas, sondern indem wir aussteigen aus dieser Angstwelle und einfach uns Immunsystem so mäßig so schützen, dass wir eine 100%ige gibt es nicht, aber eine gewisse Sicherheit da haben. Die verbreite ich gern. Und das ist für mein Gefühl die Medizin, die wir brauchen, Medizin der Hoffnung.
Darüber werden wir gleich noch weitere Sendungen machen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.